Wir müssen uns jetzt entscheiden. Also ich habe durch die ganzen Dinge, die hier, glaube ich, aber auch gut und wichtig waren, wie fast eine Seminareinheit über Sprachen gewählt, das natürlich ein bisschen off-topic war für unser Thema, einiges an Zeit verloren und wir müssten vom Zeitplan her jetzt schon fertig sein. Ich würde auf jeden Fall gerne noch eine Fragerunde machen, habe allerdings auch noch irgendwie ein ganzes Kapitel hier mitgebracht, wo es dann um Gründe für Krankheit geht und Krankheiten, die von Sünden kommen, Krankheit, die einfach so kommt, irgendwie warum kommen Krankheiten manchmal wieder, irgendwie nachdem sie geheilt worden sind oder sogar ziemlich oft wieder. Und das wäre natürlich auch noch was, was wir machen könnten, wäre aber allerdings natürlich auch wieder ein Thema, das über eine Stunde geht oder sowas, wie was dann also heißen würde, dass wenn wir Frageteil Ministry und noch ein weiteres Thema machen, dann wären wir schon bei 19 Uhr irgendwie um Schluss zu machen, wie statt bei 17 Uhr. Und deswegen würde ich euch da einfach sehr gerne die Entscheidung irgendwie drüber überlassen, ob wir noch eine Seminareinheit einschieben sollen oder ob wir jetzt Fragenteil und Ministry machen sollen oder ob wir auch den Fragenteil irgendwie noch schwänzen sollen und nur Ministry machen sollen. Also ihr habt im Grunde genommen jetzt alle Möglichkeiten. Okay, dann nochmal. Also ich hätte natürlich noch eine Seminareinheit, habe allerdings viel verloren irgendwie so durch diverse Einschübe, die einfach da waren. Und es ginge jetzt dann halt im letzten Teil um Gründe für Krankheit, Krankheit, die dämonische Ursachen haben, warum kommen Krankheiten wieder, irgendwie Krankheiten, die auf Sünde basieren und heilen durch die Salbung, heilen durch den Glauben und so weiter. Das wäre natürlich wieder eine Stunde, die das dauern würde. Ich würde gerne auch noch einen Frageteil machen und wir möchten halt auf jeden Fall noch Ministry anbieten. Und das hieß also, wenn wir jetzt alles noch machen würden, wären das bestimmt noch mal 2 Stunden, die wir dranhängen müssten. Wir können aber auch sagen, dass wir jetzt das letzte Thema einfach schlabbern und nur noch Ministry machen oder Frageteil und Ministry oder nur Frageteil oder keine Ahnung was. Okay, Ministry auf jeden Fall. Ja, wie machen wir das? Sollen wir eine Abstimmung machen? Seid ihr Bielefelder wie demokratisch oder soll ich euren Pastor fragen? Ja, du siehst mich total ausgepowert und verkrampft hier sitzen und völlig am Ende, ein sabberndes Etwas. Nee, also es ist leichter irgendwie zu lehren als zuzuhören, finde ich immer irgendwie so. Von daher, ich kann hier bis Mitternacht weitermachen. Also ich würde auch gerne sagen, dass es mir leid tut, dass ich hier so schrecklich überziehe, aber es würde, wäre eine Lüge. Okay, sollen wir, also ich mache jetzt einfach weiter. Wollen wir vorher einen Fragenteil zum Thema Glauben machen oder wollte ich einfach durchziehen und wir machen dann einen Fragenteil? Was ist euch lieber? Okay, jetzt machen wir es doch demokratisch. Wer ist dafür, dass wir jetzt das nächste Thema machen? Hand hoch. Das sind verdammt viele. Wer ist dafür, dass wir jetzt erst einen Frageteil machen? Das sind deutlich weniger, tut mir leid, René. Also. Okay, wer würde sich nicht melden, egal was ich frage? Das sind schon wieder alle. Okay, dann machen wir jetzt einfach weiter mit Gründen für Krankheit. Tina hatte gerade schon, wird jetzt gerade auch schon aufgenommen oder soll ich noch warten? Okay. Tina hatte gerade schon eine Bibelstelle angemerkt, nicht zitiert, aber ich glaube, dass du die gleiche Stelle gemeint hast, wie ich jetzt irgendwie auch vorlesen werde, die ein gewisses Licht irgendwie auf den Heilungsdienst Jesu wirft. Und es ist ja eigentlich immer irgendwie die Frage, wie wenn wir uns mit Krankheit beschäftigen, wo kommt eigentlich Krankheit her? Irgendwie, das ist eine Frage, die immer irgendwann kommt, gerade irgendwie die Frage, ob Krankheit irgendwie von Sünde herrührt. Und da hat Jesus mit seinen Jüngern etwas erlebt. Johannes 9, ab Vers 3, heißt es: Unterwegs sei Jesus ein Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Also seine Jünger waren wieder völlig monokausal, das war auch ganz logisch, so vom Alten Testament kommt her, da gab es eigentlich bloß eine Möglichkeit: Wer krank war, der muss gesündigt haben. Und wenn er nicht selber gesündigt hat, dann gab es immer noch die Möglichkeit, dass möglicherweise seine Eltern gesündigt haben. Das ist gleich mir schon in den 10 Geboten, 2. Mose 20, Vers 5. Da heißt es irgendwie, dass Gott irgendwie Missetaten rächen wird, irgendwie an den, der, bei denen, die mir Feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen, an der 3. und 4. Generation. Also wo es irgendwie sein konnte, dass Sünde noch ins 3. oder 4. Generation Glied hinein verfolgt worden ist, sodass also die Jünger eigentlich eine sehr logische Frage gestellt haben. Von ihrem Weltbild her war es so, dass der normale Zustand war, dass Israel gesund war. Es gab im Alten Testament schon Verheißungen irgendwie für Gottes Segen und es war irgendwie im Gottes Segen Heilung und langes Leben inbegriffen. Und so war es eigentlich irgendwie klar, dass jemand, der nicht gesund war, dass er sich irgendwie aus Gottes Schutzbereichen heraus entfernt haben musste und dass es eigentlich nur etwas mit Sünde zu tun haben könnte. Und Jesus gibt ihnen eine Antwort, die völlig revolutionär war für jemanden, der vom Alten Testament herkommt. Nämlich gesagt: Keiner hat gesündigt. Er hat nicht gesündigt, seine Eltern haben nicht gesündigt und ist auch eigentlich völlig egal, sondern Gottes Wunder sollen an dem Mann sich zeigen. Und das heißt für mich irgendwie, dass es zunächst einmal unwichtig ist, aus welchem Grund ein Mensch krank ist. Das Wichtigste ist erstmal, dass der geheilt wird. Und wenn man in einer ordentlichen Heilungssalbung unterwegs ist, so wie Jesus das mit Sicherheit war, dann musste man auch nicht lange irgendwie nach den Ursachen für Krankheiten fragen, sondern man konnte einfach den Glauben abfragen, konnte gucken, glaubt der Mensch? Okay, er glaubt, dann Hände drauf oder irgendwas anderes. Jesus war ja flexibel in der Wahl seiner Methoden. Und dann konnte man davon ausgehen, dass die Krankheit auch schon geheilt wird. Jetzt ist es so irgendwie, dass wir heute oft irgendwie in einer anderen Kraft dienen, als Jesus das gehabt hat, oder nicht in einer anderen, aber in einer kleineren Kraft dienen, und dass ich zumindest keinen kenne, der so eine starke Heilungssalbung hat, dass er jede Krankheit, sofern der Patient ein bisschen Glauben hat, heilen kann. Deswegen ist es für uns manchmal angeraten, dass wir uns mit den Ursachen von Krankheit auseinandersetzen, um rauszufinden, was denn da eigentlich schiefgelaufen ist oder warum ein Mensch krank ist, um an den Ursachen arbeiten zu können, um jemanden gesund zu kriegen. Ich habe gerade schon gesagt, wie eine Möglichkeit, die wir ergreifen können, wenn wir wollen, dass Leute geheilt werden, ist, dass wir ihren Glauben aufbauen, indem wir Glaubenskurse mit ihnen machen, zusammen Bibel lesen und dafür sorgen wir, dass ihr Glaube immer größer wird. Aber es gibt halt einfach noch andere Sachen, die man machen kann, wie vor der Heilung oder die man auch nach der Heilung machen kann, damit Krankheiten nicht wiederkommen. Und manchmal ist es eben wirklich sinnvoll, irgendwie zu gucken, warum ist eine Krankheit da, um dann nicht an den Symptomen zu arbeiten, sondern an den tieferen Ursachen der Krankheit zu arbeiten, damit jemand auch wirklich dauerhaft gesund ist und gesund bleibt. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, irgendwie, und nicht nur ich, sondern eigentlich auch viele andere, dass man manche Sachen ziemlich leicht heilen kann, dass die aber ziemlich schnell wiederkommen. Und das ist eine total ärgerliche Sache und bringt den Heilungsdienst manchmal auch in Verruf, irgendwie, dass Leute denken, wie kann das sein, irgendwie, dass Gott mich heilt, irgendwie, und 3 Tage später ist mir die gleiche Krankheit wieder da oder sind die Symptome irgendwie wieder da und finden das irgendwie gerechtfertigterweise ziemlich komisch. Und ich habe mir natürlich auch irgendwie Gedanken darüber gemacht, wie das sein kann und was man machen kann, um Leute darauf vorzubereiten oder sie in etwas hineinzubringen, dass sie schützt, dass Krankheit wiederkommt. Jesus selber sagt, dass das passieren kann. Matthäus 12, ab Vers 43, heißt es: Ein unreiner Geist, der einen Menschen verlassen hat, wandert durch die Wüste und sucht einen Ort, wo er bleiben kann. Wenn er aber keinen findet, dann sagt er: Ich will in mein Haus zurückkehren, das ich verlassen habe. Und wenn er es bei seiner Rückkehr leer antrifft, sauber und geschmückt, dann geht er und holt 7 andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Die ziehen dort ein, gründen eine WG und lassen sich nieder. So wird es mit diesem Menschen am Ende schlimmer werden als vorher. dieser bösen Generation wird es genauso gehen. Nee, das war jetzt Übersetzung nach Storch, das hin und wieder so ein bisschen was eingefügt, wenn ich aus der Bibel was vorlese. Und was Jesus im Grunde genommen sagt, ist, es wird immer so sein, dass Sachen, die man losgeworden ist, versuchen wiederzukommen. Das heißt, da kannst du dich irgendwie schon dran gewöhnen. Oder das kannst du von vornherein irgendwie schon mal sagen, wie wenn dich jemand vom Rauchen frei betet, irgendwann kommt wieder eine Anfechtung. Wenn dich jemand irgendwie von, keine Ahnung, Magensachen frei betet, irgendwann wird wieder irgendwie ein Symptom kommen. Es wird wieder versuchen zu kommen. Und deswegen müssen wir darauf vorbereitet sein und müssen wissen, wie was man dagegen machen kann, damit es uns dann nicht wieder kalt erwischt und wir dann nächstes Mal irgendwie ein paar Wochen wieder irgendwie zum nächsten Wunderheiler gehen, der dann wieder die Hände auflegt und dann hält das wieder irgendwie 3 Tage und dann muss man wieder irgendwie hingehen. Das ist ja nicht irgendwie Gottes Stil, das ist nicht irgendwie das, was Gott will. Aber es gibt irgendwie einen Teil, den wir dazu beitragen können, eine Heilung zu behalten. Und das erste Punkt, den ich hätte, wäre, dass es Krankheiten gibt, die kommen durch Faktoren im Leben und die werden so lange wiederkommen, wie nicht die Faktoren im Leben abgeschafft werden. Wir haben das mal ziemlich deutlich erlebt, irgendwie im Sommer letzten Jahres muss das gewesen sein. Da hatten wir Besuch zum Grillen und die Frau hatte ganz schlimme Rückenschmerzen, also wirklich schlimme Rückenschmerzen, sodass sie nachts schon irgendwie im Sitzen geschlafen hat, irgendwie viele Bewegungen nicht mehr machen konnte, irgendwie nicht mehr vernünftig ins Auto ein- und aussteigen konnte. Also obwohl sie erst Mitte 20 war, sah das echt so aus wie so eine alte Frau, die ins Auto einsteigt, irgendwie sich dann so rücklings draufgesetzt und dann die Beine irgendwie reingehoben und sowas, also richtig unprofessionell, als ob sie es noch nie gemacht hätte. Und es lag halt einfach dran, dass sie rasende Rückenschmerzen hatten. Und wir haben danach gesagt, okay, wir beten jetzt irgendwie für dich und glauben, dass Heilung passiert und haben dann Hände aufgelegt, Alex und ich, irgendwie ihr Mann war auch noch da irgendwie und haben halt dafür gebetet und es war spürbar Gottes Kraft da, also ist Heilungskraft geflossen und erst war die eine Seite schmerzfrei und dann haben wir gesagt, so nee, das reicht nicht, wir haben auf die andere Seite auch noch Hände aufgelegt, haben dafür gebetet, es ist wieder Kraft geflossen und die andere Hälfte war auch schmerzfrei. Dann hatten wir eine super coole Szene in unserem Wohnzimmer, nämlich sie ist rumgehüpft, konnte früher nicht hüpfen und ist dann gehüpft und konnte so machen und konnte irgendwie die Beine in alle Richtungen drehen, was früher auch nicht mehr ging und Rumpfbeugen machen und sich vorne überbeugen und dann waren wir noch draußen und sie hat sich immer wieder ins Auto reingesetzt und wieder raus und war halt total schmerzfrei und absolut happy darüber, ne? Wirklich wie so ein Gummiball irgendwie durch unser Wohnzimmer gehüpft und eine der ersten so spektakulären Heilungen, die wir so erlebt hatten und wir konnten es eigentlich auch selber kaum glauben, dass das passiert war und konnten uns kaum darüber freuen, irgendwie, weil das total schwer war anzunehmen. Aber es war total geil. Es war echt eine richtig gute, übernatürliche Heilung. Und am nächsten Tag fing das so langsam an wiederzukommen und nach 2 Tagen waren schon wieder ganz ordentliche Schmerzen da. Es ist nie wieder so schlimm geworden, wie es irgendwie vorher gewesen ist. Aber es ist schon so gewesen, dass einiges von diesen Rückenschmerzen wiedergekommen ist. Und ich habe mich natürlich gefragt, wie das sein kann und fand das irgendwie total komisch, irgendwie, dass das wiedergekommen ist und hatte irgendwann irgendwie das Gefühl, irgendwie, dass ich, wenn ich mit Leuten bete, die Rückenschmerzen haben, dass ich ihnen sagen soll, dass sie nicht nur geistig dagegen vorgehen sollen, sondern dass sie gerade bei Rückenschmerzen auch körperlich dagegen vorgehen sollen, Sport treiben sollen, eine Rückenschule machen sollen und dass es halt einfach irgendwie oft so ist, dass Rückenschmerzen daher kommen, dass man den Rücken falsch belastet, dass man irgendwas Falsches mit dem macht und dass es dann möglich ist, den zu heilen ohne Probleme, aber dass dann irgendwie ein paar Tage später, wenn man die gleichen Sachen immer noch falsch macht, dass die Rückenschmerzen auch wiederkommen, dass es sich wieder einschleicht. Und ich war das, also das war mir am Anfang irgendwie gar nicht bewusst. Und ich dachte, ja gut, irgendwie einmal geheilt, immer geheilt. Irgendwie, das ist dann irgendwie halt einfach so. Und hatte das nicht irgendwie so auf dem Schirm, dass es auch in ein Ineinandergreifen geben kann von göttlicher Heilung und normaler medizinischer Heilung und einem Teil, den man irgendwie dazu beitragen kann. Weiß aber jetzt irgendwie, dass es total wichtig ist, dass man seinen Teil dazu beiträgt. Und gerade bei Rückenschmerzen ist es so, dass ich eine tierisch hohe Quote habe irgendwie bei Heilung für Rückenschmerzen. Also eine ganze Weile hat das immer funktioniert. Irgendwie da war ich total sicher, irgendwie Hände drauf, irgendwie hat immer geklappt. Ist jetzt nicht mehr immer so, irgendwie manchmal klappt das nicht, manchmal sind die Rückenschmerzen immer noch da. Aber sehr oft funktioniert das wirklich. Und manches ist auch gar nicht wiedergekommen. Eine in der Gemeinde, die hatte einen steifen Hals irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das hergekommen ist, aber Arzt konnte nichts dagegen machen und hat Spritzen gekriegt und alles Mögliche und dann einmal Hand aufgelegt und es war sofort weg, ist nie wiedergekommen, hatte immer irgendwie dann völlige Freiheit, Bewegungsfreiheit und es war richtig gut. Aber halt in anderen Fällen ist es wiedergekommen. Und ich merke halt einfach, dass es Krankheiten gibt, die so sehr auf den Lebensstil zurückzuführen sind, dass es nicht reicht, einmal die Hände aufzulegen, sondern dass es für den, der die Krankheiten hat, nötig ist, seinen Lebensstil zu ändern. Und wenn für uns immer nur Segen bedeutet und wieder Qualitätsoptimierung bei gleichbleibendem Lebensstil, dann ist das falsch. Ne, Segen bedeutet auch ganz oft, du musst dich ändern. Du hast eine Verantwortung deinem Körper gegenüber, du hast eine Verantwortung deiner Seele gegenüber und du musst mit diesen Sachen verantwortungsvoll umgehen und du musst dich manchmal ganz einfach ändern. Und das ist nicht nur bei Rückenschmerzen so, das ist auch ganz oft bei Bauchsachen so, dass Leute, die chronische Durchfälle haben oder irgendwie, weiß ich, Magenschmerzen oder so, dass das nicht immer, aber ganz oft irgendwie Stresserkrankungen sind. Und dass es dann oft geht, die Sachen wegzubeten, aber wenn der Lebensstil weiterhin stressig bleibt und sie weiterhin irgendwie jeden Abend irgendwie um 1 Uhr noch zu McDonald's fahren, dass es dann auch einfach wiederkommt. Und das ist ein bisschen unangenehm, ich habe selber irgendwie auch irgendwie viel mit Magenfaxen irgendwie zu tun gehabt und sowas und sicherlich hat Gott irgendwie einiges geheilt, aber einiges ist auch wesentlich besser geworden irgendwie durch gesunde Ernährung und nicht mehr irgendwie immer zu Meckes gehen und jetzt esse ich immer Obst und jeden Tag, ich esse jeden Tag Obst. Das war früher unvorstellbar irgendwie und auch Gemüse und solche Sachen und esse nicht immer Fleisch und nicht immer fettig und merke, dass das wirklich etwas mit meiner körperlichen Gesamtkonstitution irgendwie zu tun hat und dass es mir gut tut. Und es ist kein Unglaube, irgendwie solche Sachen zu machen, sondern es ist halt einfach nur, dass Heilung irgendwie immer etwas Ganzheitliches ist und dass es nicht reicht, irgendwie ein Symptom auszuschalten, während man irgendwie über alles andere irgendwie studerig weitermacht, irgendwie, sondern es muss einfach wie beides zusammenkommen. Und so mache ich es tatsächlich manchmal mittlerweile so, dass wenn Leute mich um Heilungsgebet fragen oder eigentlich generell, wenn sie mich um Gebet fragen, dass ich sage, ich bete nur für dich, wenn du bereit bist, irgendwie ein paar Sachen in deinem Leben zu ändern. Weil ich weiß, sonst wird das überhaupt gar keinen Sinn haben. Und ich bete nicht irgendwie mit jemandem, der jetzt, keine Ahnung, Raucher ist und Lungenkrebs hat irgendwie, aber nicht keinen Bock hat aufzuhören zu rauchen, weil das wird nichts bringen. Oder irgendwie mit Leuten, die irgendwie wegen Übergewicht schlechte Knie haben, irgendwie, dann kann man natürlich wieder dafür beten, dass die schlechten Knie wieder gut werden, aber sie müssen auch echt irgendwie die Bereitschaft haben, Sport zu treiben irgendwie und ihr Leben zu ändern, irgendwie ein paar Kilo abzunehmen, sonst wird das alles irgendwie nicht den Effekt haben, den das haben soll. Und Gott wird nicht irgendwie unsere Schluderigkeit im Umgang mit unserem Körper und unserer Seele segnen, indem er uns immer wieder irgendwie von Sachen heilt, die wir uns selber zugefügt haben. Ist ein bisschen traurig irgendwie, aber es ist halt ganz einfach so. Ich hätte es auch gerne selber, dass das anders wäre. Und im Grunde wollen wir das alle. Ne? Wir wollen leben wie die Schweine irgendwie und wollen irgendwie, dass es uns trotzdem die ganze Zeit gut geht. Aber das funktioniert halt einfach nicht irgendwie. Das ist nicht irgendwie der Deal Gottes. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir unser Leben an manchen Stellen wirklich ändern müssen und verantwortungsvoll mit uns selber umgehen müssen. Führe den Herrn nicht in Versuchung, höre ich gerade. Ja, es gibt halt immer irgendwie Sachen, die man machen soll. Es ist genau das Gleiche wie irgendwie mit göttlicher Versorgung. Ne? Wir glauben alle an göttliche Versorgung, aber es gibt halt immer noch irgendwie auch Gesetze, nach denen das funktioniert. Und im 1. Thessalonicher heißt, wenn ich arbeiten will, da brauche ich auch nicht zu essen. Und ich meine, das ist irgendwie eine total harte Ansage, ne? Und es gibt trotzdem irgendwie Leute, denen man irgendwie genau das sagen muss, irgendwie, ne? Die nur deshalb irgendwie keine Kohle haben, weil sie nicht ordentlich mit ihren Finanzen umgehen, irgendwie, weil sie teilweise wirklich nicht arbeiten wollen. Sicherlich, manche sind arbeitslos, weil sie nicht arbeiten können oder keine Jobs finden. Das ist eine ganz andere Sache irgendwie. Da kann ich ganz anders für beten und ganz anders mit umgehen. Aber es gibt halt auch echt einfach Leute, die ihr Leben ändern müssten, um dahin zu kommen, dass Gott sie finanziell versorgen kann. Und wir tun uns keinen Gefallen irgendwie damit, wenn wir dann immer bloß irgendwie beten und Hände irgendwie vorschnell auflegen, ohne die Leute irgendwie zu lehren, so zu leben, wie Jesus sich das vorstellt. Und ich glaube, ich habe das wahrscheinlich irgendwann während dieses Seminars schon mal gesagt, dass wir nicht irgendwie den Bereich von Heilung ausklammern können, wie aus dem Gesamtbereich von Jüngerschaft irgendwie und unseres gesamten Lebens. Und dass natürlich irgendwie Heilung auch irgendwie etwas damit zu tun hat, irgendwie nach Gottes Maßstäben zu leben und so zu leben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und wenn du irgendwie immer nur Scheiße isst irgendwie und immer nur irgendwie zu Mc's gehst und zu Burger King und nie was Vernünftiges isst oder sowas, dann kannst du eigentlich nicht davon ausgehen, dass du irgendwie dann vor Kraft strotzend durchs Leben gehst. Und kannst auch nicht irgendwie davon ausgehen, irgendwie, dass Gott dann irgendwie das Essen segnet, weil du vor dem Essen gebetet hast. Dadurch kommt da kein einziges Vitamin mehr rein und auch irgendwie keine gesunden Ballaststoffe, Spurenelemente oder sonst was, sondern Junk bleibt halt einfach Junk. Und man muss manchmal sein Leben ändern. Der zweite Bereich ist, es gibt Krankheiten, die haben ganz offensichtlich dämonische Ursachen. Wir haben gerade schon über die Stelle geredet und ich habe sie hier coolerweise irgendwie auch noch hier abgedruckt, deswegen lese ich es euch mal vor, wo Jesus einen epileptischen Jungen heilt, indem er einen Dämon austreibt. Und das ist etwas, was in der modernen Medizin irgendwie natürlich nicht mehr vorkommt. Wir können jetzt irgendwie Epilepsie diagnostizieren und tausend andere Krankheiten auch. Aber das war natürlich zu Jesu-Zeiten, war das nicht anders. Also die hatten nicht die technischen Mittel und waren nicht auf dem Stand der Medizin wie heute. Aber man hätte irgendwie für jeden Kranken, den Jesus geheilt hat, eine medizinische Diagnose stellen können, wenn man das Wissen gehabt hätte. Und obwohl wir oft irgendwie körperliche Ursachen haben, kann es immer noch sein, wie das eine geistliche Ursache dahinter ist. Und wenn das so ist, macht es Sinn, erst den Geist auszutreiben und den Menschen davon zu befreien, bevor dann die Heilung überhaupt kommen kann. Und ganz oft ist das so, wenn man für Leute betet, die dämonisch gebunden sind, und wir beten für sie um Heilung, dass nicht viel passiert. Weil einfach der Geist, irgendwie, der die Krankheit verursacht oder zumindest verstärkt, immer noch so stark im Leben ist, dass er die Heilung sowieso aufhält. Und die Heilung würde kommen, wenn man den Geist erstmal loskriegt. Und so heißt es hier in Markus 9, als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, sahen sie eine große Menschenmenge um sie versammelt und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Sobald die Leute Jesus sahen, liefen sie in großer Erregung auf ihn zu und begrüßten ihn. Er fragte sie, warum streitet ihr mit ihnen? Einer aus der Menge antwortete ihm, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, er ist von einem stummen Geist besessen. Immer wenn der Geist ihn überfällt, wirft er ihn zu Boden und mein Sohn tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, aber sie hatten nicht die Kraft dazu. Da sagt er zu ihnen, oh du ungläubige Generation. King James sagt, oh faithless and perverse generation. Wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen, ihr Pappnasen? Bringt ihn zu mir. Und man führte ihn herbei. Sobald der Geist Jesus sah, zerrte er den Jungen hin und her, sodass er hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Jesus fragte den Vater, wie lange hat er das schon? Der Vater antwortete, von Kind auf. Oft hat er ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du kannst, hab Mitleid mit ihm. Jesus sagte zu ihm, wenn du kannst, alles kann der, der glaubt. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass die Leute zusammenliefen, drohte er dem unreinen Geist und sagte, ich befehle dir, du stummer und tauber Geist, verlass ihn und kehr nicht mehr in ihn zurück. Da zerrte der Geist den Jungen hin und her und er verließ ihn mit lautem Geschrei. Der Junge lag da wie tot und alle Leute sagten, er ist gestorben. Jesus aber fasste ihn an der Hand und richtete ihn auf und der Junge erhob sich. Also der Vater hatte schon irgendwie die richtige Diagnose. Heute würde man, wie gesagt, Epilepsie sagen. Das sagen auch die meisten Bibellexika oder Bibelkommentare, die sich mit der Stelle auseinandersetzen, weil der Junge immerhin irgendwie drei Hauptmerkmale von epileptischen Anfällen hatte oder von Epilepsie hatte. Und deswegen bin ich eigentlich auch davon überzeugt, dass es genau das gewesen ist. Und Jesus hat ihm nicht einfach Hände aufgelegt, sondern Jesus hat den Geist ausgetrieben und dann ist er geheilt worden. Wir haben im Dezember letzten Jahres irgendwie eine Heilung auf diese Weise erlebt. Wir haben eine junge Frau bei uns in der Gemeinde, die an Bauchtuberkulose litt, irgendwie aus einer richtig böse Krankheit, auch eine tödliche Krankheit. Und war, ja, ist eigentlich in Deutschland ausgerottet, ausgestorben. Es war auch super schwer, irgendwie das ärztlich irgendwie zu diagnostizieren, weil es schon seit 100 Jahren irgendwie keinen Fall mehr davon gegeben hat. Und haben irgendwelche russischen Spezialisten irgendwie das dann halt richtig bestimmen können und so. Und war mehrere Wochen damit im Krankenhaus, weil sie tierische Bauchschmerzen hatte. Und kam dann wieder raus und hatte also über Wochen und Monate irgendwie, dass sie nicht mehr richtig wach war irgendwie und jeden Tag irgendwie 16 Stunden gepennt hat und so. Das mit zwei kleinen Kindern ist natürlich irgendwie schon ganz schön heftig und auch noch alleinerziehend. Also war schon so schlimm, dass die Krankenkasse dann gesagt hat, so ja, wir würden ihnen eine Haushaltshilfe bezahlen. Und ich meine, wenn die Krankenkasse auch nach Gesundheitsreform sowas noch anbietet, also da muss das auf jeden Fall schon eine richtig harte Krankheit gewesen sein. Und wir waren halt da und haben irgendwie ein bisschen mit der geredet und haben ganz deutlich, also Alex und ich waren da, haben ganz deutlich irgendwie einen Geist des Todes irgendwie da gemerkt, der sich auch in Träumen manifestiert hat und ihren Gedanken manifestiert hat. Und wir haben, glaube ich, überhaupt nicht Hände aufgelegt und für Heilung gebetet, oder? Haben wir das auch gemacht?
Nicht Hände aufgelegt, wir haben gebetet, aber irgendwie so, dass Gott halt was machen soll, dass Gott zeigen soll. Und jetzt nicht irgendwie
Obwohl, eigentlich lege ich immer Hände auf. Wahrscheinlich habe ich auch ein bisschen Hände aufgelegt. Aber das Hauptteil war eigentlich, dass wir den Geist des Todes gebrochen haben und gesagt, hier, kein Recht irgendwie an ihr. Und wir haben nicht viel gemerkt und wir sind rausgegangen, waren auch noch relativ ungläubig, irgendwie, dass viel passiert war. Dachten, wir müssen jetzt irgendwie einen Heilungskurs machen. Und zwei Tage später war alles weg. Und das ist also bis heute, irgendwie, sie ist dann noch irgendwie zu ihrem Arzt gegangen, der wollte sie aber auch nicht mehr untersuchen, weil das irgendwie ganz sicher war, irgendwie, dass sie halt diese Krankheit hatte. War dann bei einem anderen Arzt, dem sie nichts davon gesagt hatte, irgendwie, und der überrascht war, irgendwie, dass sie mal an Tuberkulose gelitten haben soll und sagte, keine Symptome mehr irgendwie davon, irgendwie, und keine Merkmale. Und wenn er nicht irgendwie die Krankenberichte der anderen Ärzte gesehen hätte, würde er nicht glauben, dass jemals so eine Diagnose gestellt worden wäre. Und ich sage so, yeah, es ist so geil, es ist so geil. Wir haben zwei Karten oder einen Brief und eine Karte von ihr gekriegt, im Abstand von so ein paar Monaten, wo sie sich echt dafür bedankt hat, irgendwie, dass wir dafür glauben konnten und sie so ein neues Leben gekriegt hat, weil das so viel für sie verändert hat. Und ich finde das auch nach wie vor richtig geil, irgendwie sowas irgendwie erleben zu dürfen. Und da war halt einfach irgendwie der Grund dafür, war, da war ein Geist irgendwie, da war irgendwas, was sie umbringen wollte. Und wir dürfen das nicht zulassen, irgendwie, dass unsere Geschwister irgendwie auf diese Art und Weise sterben, irgendwie, dass der Teufel es hinkriegt, irgendwie da so ein junges Leben irgendwie dann auszulöschen, irgendwie, das darf echt nicht passieren. Und manchmal ist es halt einfach so, dass die Krankheit, dass die Heilung nicht irgendwie so einfach durch Handauflegung kommt, sondern dass sie etwas damit zu tun hat, irgendwie, dass wir den Geist halt erstmal austreiben. Es gibt auch andere Fälle irgendwie, wo geistliche Mächte da sind und Heilung blockieren können. Das kann irgendwie sein, wie dem einfach falsche Gedanken da sind. Das kann auch anders funktionieren, weiß ich nicht immer genau, wie das läuft. Aber es ist mir schon eigentlich irgendwie eine Sache, die angezeigt ist, wie wenn du oft für Kranke betest und es passiert und passiert nichts, wäre es immer irgendwie gut, mal in der Seelsorge zu gucken, ob ein Geist da ist und ob man den nicht davon erstmal befreien muss, bevor die Heilung wirklich durchbrechen kann. Und ich würde davon ausgehen, irgendwie, dass es eigentlich normal ist, irgendwie, dass durch Handauflegung eines geisterfüllten Christen Heilung passiert. Und wenn das nicht ist, sollte man auf jeden Fall nach Ursachen suchen und alle Faktoren mal abklopfen, warum die Heilung aufgehalten wird. Dann würde ich bei dem Glauben anfangen, dann würde ich mal irgendwie bei Vergebung und solchen Sachen weitermachen und irgendwann auch mal irgendwie halt geistlich die Sache abklopfen und schauen, was da ist und ob man eventuell irgendwie von irgendeinem Geist befreien müsste. Das ist ein Riesenthema irgendwie, da kann ich nicht großartig irgendwie rein einsteigen, aber ich könnte euch ein paar Bücher empfehlen, die helfen könnten, in diesen Bereich reinzukommen. Das meiste davon ist leider auf Englisch, es gibt irgendwie auch deutsche Übersetzungen davon, die sind aber nur noch antiquarisch zu kriegen, also müsst ihr vielleicht mal rumgucken. Ein Autor, der viel und sehr gutes Zeug darüber geschrieben hat, ist Charles Kraft vom Fuller Seminary in Pasadena, auch irgendwo in den USA. Und er hat zwei Bücher geschrieben, die mir sehr gut gefallen hatte. Das eine war I Give You Authority, heißt auf Deutsch, ja, ich weiß nicht, wie die Übersetzung dann hieß. Und das andere war Defeating Dark Angels und das war auch irgendwas so mit, weiß ich, böse Geister bekämpfen oder sowas. Oft war der deutsche Titel. Und was ich auch sehr gut fand, und was auch ein sehr interessanter Ansatz war, von Francis McNutt, den habe ich gerade schon mal erwähnt, irgendwie ein katholischer Theologe und Psychologe mit Harvard-Doktor, also irgendwie jemand, der sich auch nicht irgendwie leicht was einreden lässt, der aber auch sehr viel im Befreiungsdienst unterwegs ist. Und das Buch von ihm hieß Evil. Irgendwas mit Evil. Deliverance from Evil Spirits. Genau. Also gerade der fand es sehr interessant, finde, dass ja viele Leute, die im Befreiungsdienst tätig sind, haben dann nicht besonders viel seelsorgerliche oder psychologische Ausbildung und dass man da dann irgendwie mal einen Doktor der Psychologie hat, irgendwie mit Psychiatrieerfahrung auch und seine Frau arbeitet oder arbeitete, mittlerweile müssen eigentlich beide in Rente sein, auch in der Psychiatrie und irgendwie, dass der irgendwie dann in diesen Bereich irgendwie von Befreiung reingeht und halt auch irgendwie viele körperliche Heilungen erlebt, irgendwie durch Befreiung wie von bösen Geistern, ist auf jeden Fall eine super interessante Perspektive und macht es schon deswegen lohnt, sich irgendwie mit dem mal auseinanderzusetzen. Das Dritte, was eigentlich ein bisschen ähnlich auch ist, ist, dass viele Krankheiten von psychischen Problemen kommen können. Auch ein Bereich, den man nicht unterschätzen sollte. Man redet in der Medizin dann von psychosomatischen Erkrankungen, also Dingen, die sich im Körper niederschlagen, die aber hundertprozentig seelischen Ursprungs sind. Und man hat angefangen, die Sachen zu erforschen. Das muss ungefähr so nach dem Ersten Weltkrieg gewesen sein. Also gab natürlich vorher auch schon Leute, die sich Gedanken darüber gemacht haben, aber da wurde das dann systematisch, weil man eigentlich in jedem Krieg nachher Leute hatten, die dieses sogenannte Frontzittern hatten, die also im Krieg dann in der Front gestanden haben und im Schützengraben waren und nachher jede Menge körperliche Symptome hatten, die man aber nicht körperlich diagnostizieren konnte. Also die dann irgendwie ihr ganzes Leben lang gezittert haben oder gezuckt haben. Manche waren irgendwie blind, also konnten wirklich buchstäblich nichts mehr sehen, obwohl irgendwie mit ihrem ganzen Sehapparat alles in Ordnung war und das Gehirn keine Schäden hatte, die Sehnerven in Ordnung waren und man keine körperliche Ursache feststellen konnte, wo es dann einfach irgendwie ganz klar war, dass sie ein Trauma erlebt haben, das so schlimm war, dass der Körper auf irgendeine Weise reagiert hat, indem er Teile abgeschaltet hat oder Symptome hervorgerufen hat, die möglicherweise dann dazu führen konnten, vom Frontdienst freigestellt zu werden. Und es war nicht möglich, irgendwie diese Sachen mit normalen medizinischen Mitteln in den Griff zu kriegen. Aber manchmal war es halt möglich, mit psychiatrischer Hilfe oder psychologischer Hilfe irgendwie dagegen vorzugehen. Das meiste war überhaupt nicht heilbar, muss man halt auch sagen. Aber das war im Grunde dann so die Geburtsstunde der Entdeckung psychosomatischer Krankheiten. Und es sind dann immer mehr irgendwie Sachen aufgetaucht, wie Fälle irgendwie, wo Traumata irgendwie so dazu geführt haben, dass man irgendwie etwas, dass dann irgendwas passiert ist mit dem Körper. Und es ist mittlerweile irgendwie auch gerade in Deutschland ein ziemlich großer medizinischer Fachbereich geworden. Also es gibt tatsächlich wie einiges an Forschung, wie das sich mit psychosomatischen Erkrankungen beschäftigt. Also so, dass wir auch als Heiler im Gemeindedienst irgendwie davon ausgehen können, dass viele der Leute, die zu uns kommen, eigentlich irgendwie eher ein seelisches Problem haben als ein körperliches Problem. Nun ist es so, dass es natürlich ein sehr drastisches Beispiel ist, da mit Frontsoldaten zu kommen oder manche beschäftigen sich auch irgendwie mit Seelsorge an Leuten, die Folter erlebt haben irgendwie und dadurch irgendwelche seelischen Schäden haben. Aber es ist sicherlich so, irgendwie, dass manche Leute in ihrer Kindheit Sachen erlebt haben, die ähnliche Auswirkungen gehabt haben wie das. Und das ist krass, irgendwie sowas zu sagen, wie das jemand eine Kindheit haben kann, wie die man mit einer Front vergleichen kann oder irgendwie mit, keine Ahnung, einer Folterkammer oder so. Aber es ist tatsächlich so irgendwie, dass die ersten Zeit sowas von prägend ist noch und dass da manchmal so schlimme Sachen irgendwie passiert sind, dass es sich durch das ganze Leben durchzieht und dass die Krankheitssymptome, die es hervorruft, erst irgendwie geheilt werden, wenn man sich mit der Ursache beschäftigt hat und seelsorgerlich dagegen vorgegangen ist. Charles Kraft hatte in einem seiner Bücher, ich konnte das Zitat leider nicht nachweisen, ich habe es nicht mehr gefunden, aber er hatte in einem seiner Bücher eine Fallstudie und hatte eine Frau bei sich, die Brustkrebs hatte und kurz vor der Operation irgendwie stand, also die paar Wochen, paar Tage oder sowas, vor der Operation zu ihm gekommen ist. Und sie sind irgendwie im Gebet und Seelsorge sehr schnell auf einen sexuellen Missbrauch gekommen und irgendwie, dass sie von da an angefangen hat, ihre Brüste zu verfluchen irgendwie, weil sie das irgendwie als besonders schlimm irgendwie empfunden hat und immer irgendwie schlecht darüber geredet hat. Und als sie dann in der Seelsorge irgendwie da durchgegangen sind und ein paar Festlegungen gebrochen haben irgendwie und innere Heilung dazu gekommen ist, ist der Brustkrebs von selbst verschwunden und musste nicht mehr operiert werden. Und ich meine, das ist ein super drastisches Beispiel oder so, ne? Aber es ist schon irgendwie etwas, was ich, glaube ich, irgendwie jeder von uns vorstellen kann, ne? Ich meine, also wir, Alex? Also ich meine, wir alle arbeiten irgendwie mit Leuten, die geschädigt sind. Also ich sage das jetzt echt total neutral irgendwie. Wir haben alle irgendwelche Vorschädigungen. Aber Jesus Freaks ist nun auch keine Bewegung, die mit besonders fitten, gesunden Leuten irgendwie umgeht. Und ich glaube irgendwie, dass gerade dieses Thema Missbrauch, das muss nicht nur sexuell sein, das kann auch seelisch oder sonst wie sein, irgendwie in unserer Szene echt ein großes Thema ist. Und dass viele Leute die Hölle erlebt haben in ihrer Kindheit, manche irgendwie auch noch irgendwie in der Schulzeit. Und dass viele von uns echt traumatisiert sind. Und ich glaube, dass vieles von dem, was wir an Krankheiten mit uns rumschleppen, deswegen auch psychosomatisch sein wird und wir an diese Ursachen drangehen müssen. Das ist natürlich auch gerade irgendwie bei Suchterkrankungen so, ne? Dass es unheimlich schwer ist, irgendwie jemand aus der Sucht rauszukriegen, solange er immer noch irgendwie innerlich leidet wie ein Tier und dass ein Suchtdruck irgendwie aufbaut, den er, weil er irgendwas kompensieren muss. Und dann ist es ja viel leichter eigentlich, mit jemandem erstmal seelsorgerlich zu arbeiten, bevor man ihn trocken legt, als ihn jetzt irgendwie trocken zu legen und dann zu hoffen, dass er irgendwo dabei bleibt, irgendwie clean zu bleiben. Das funktioniert dann in den allerwenigsten Fällen. Das sind da diese Sachen, ich meine, das weiß jeder von uns, der ein bisschen irgendwie in diesem Bereich arbeitet, irgendwie ein kalter Entzug irgendwie hat eine Wirksamkeit von 2% oder sowas. 98% fallen sowieso zurück. Und du kannst irgendwie kannst das irgendwie ganz stark irgendwie die Quote verändern, indem du gute Seelsorge da reinbringst, manchmal sogar Psychotherapien, irgendwie je nachdem, wie tief das gehen kann. Und du kriegst mit Seelsorge viele von diesen Erkrankungen weg. Alex. Nee, das, ja, also es hängt ja jetzt immer auch ein bisschen davon ab, wie man ein Trauma irgendwie definiert. Ne? Manchmal ist das ja super weit irgendwie definiert, irgendwie, dass kleine Sachen wie schon Trauma sind oder das Gleiche auslösen können, aber es ist natürlich nicht, dass immer nur die krassen Schicksalsschläge jetzt irgendwas auslösen können, wie an psychosomatischen Erkrankungen, sondern das kann natürlich auch alles Mögliche sein, sondern das waren jetzt bloß ein paar Beispiele, die besonders drastisch sind, um das Prinzip irgendwie klarzustellen. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja immer irgendwie, unser Ziel ist, jemanden geheilt zu kriegen. Unser Ideal dabei ist, dass es durch Handauflegung in einer Sekunde geht. Und wenn das irgendwie nicht geht, dann probieren wir einfach alles andere aus. Und wenn das dann irgendwie was Langwierigeres ist, und wie Seelsorge oft was Langwieriges ist, dann okay, dann nehmen wir irgendwie die langwierige Möglichkeit, Hauptsache der Typ wird frei. Und ich finde auch ganz ehrlich, dass sowieso jeder Christ mal irgendwie in Seelsorge gehen sollte. Also ich glaube, also keiner von uns hat irgendwie so ein gutes Leben hinter sich, dass er überhaupt nichts irgendwie zu tragen hat. Und jeder von uns hat irgendwie ein komisches Weltbild oder Selbstbild und kommt irgendwie mit verschiedenen Sachen nicht klar und überträgt das auf Gott. Und jeder von uns hat das nötig, irgendwie, dass wir vergeben und dass wir innere Heilung haben. Ja, und es ist ja deswegen auch nichts Peinliches, um in Seelsorge zu gehen. Also ich war ewig irgendwie in Seelsorge, was nicht ewig, aber ein Jahr oder zwei oder wie lange war ich bei Mehring? Eine ganze Weile, ne? Auf jeden Fall, ich war eine ganze Weile. Oh, also immer wieder mal. Er war auch schon mal ein Jahr nicht in Seelsorge. Und ein ganz großer Bereich hat natürlich auch was mit Vergebung zu tun. Ne? Jesus sagt ja letzten Endes, wenn wir unseren Feinden nicht vergeben oder unseren Leuten vergeben, die uns was angetan haben, dann stehen wir auf unserem eigenen Segenshahn. Und deswegen ist es total oft eigentlich, wenn du mit jemandem betest und irgendwie du willst, irgendwie, dass Gott ihn berührt, dass Gott irgendwie sagt, hey, da ist noch irgendwie eine Unvergebenheit. Oder du merkst irgendwie, dass das geht nicht richtig durch, weil da noch irgendetwas klemmt. Und dann ist Unvergebenheit eigentlich immer eine gute Sache, die man mindestens mal abklopfen kann. So. Gibt es irgendwelche Leute, wo du aktiv Groll gegen hast, die du gerade hast, irgendwie mit denen du gar nicht klarkommst irgendwie und die dir auf den Magen schlagen? Sagt man ja manchmal sogar, eine Situation schlagen einen auf den Magen oder Leute können einen auf den Magen schlagen. Und dann kann das wirklich sein, dass du durch eine einfache Vergebung, wie einfach schon mal durch das Aussprechen und dadurch, dass Gott irgendwie dann an dein Inneres irgendwie ran kann und dich heilen kann, dass da irgendwie einiges irgendwie weggehen kann, was an körperlichen Symptomen da ist. Du brauchst Vergebung. Das können wir gleich regeln. Achso, dass man sich selbst vergibt, na klar, kann auch passieren. Ja. Klar. Also Leute, die unter Schuldkomplexen leiden, irgendwie, die haben in aller Regel irgendwann psychosomatische Sachen da. Das kann ich so fertig machen, wie das macht was mit dir. Also wir sollten deswegen auch im Heilungsdienst nicht irgendwie zu sehr irgendwie auf einer Methode irgendwie uns einschießen, sondern irgendwie dafür offen sein, dass die Heilung möglicherweise aus einer anderen Richtung kommt. Es ist natürlich so, dass jeder von uns Vorlieben haben wird. Und ich persönlich mag keine Seelsorge geben. Also kann mich überhaupt nicht drauf klagen. Irgendwie finde ich total anstrengend, so langwierige Prozessbegleitungen und so. Aber es gibt ja Leute, die das machen können. Und ich merke das schon, dass es manchmal Leute gibt, mit denen ich bete, irgendwie, dass bei denen es gut wäre, wenn sie in Seelsorge gehen. Und denen empfehle ich das dann auch immer und gebe ihnen eine Adressenliste von unseren Seelsorgern und so. Und sage denen, dass sie sich dann irgendwie mit den Seelsorgern treffen sollen und gucken sollen, was die irgendwie noch für sie machen können. Auf der anderen Seite, was ich nicht wirklich gerne, aber was ich schon mache, irgendwie sind so Befreiungsdienste halt, ne, wenn es irgendwie ganz klar ist, irgendwie da ist irgendwie was Dämonisches irgendwie und dann da was austreiben und was befreien, irgendwie das ist schon mal irgendwie was ganz anderes, weil das irgendwie auch normalerweise ist irgendwie eine Session oder mal fünf Sessions oder sowas, aber das ist ja in der Regel nicht, dass das über ein Jahr sich hinzieht. Und dann ist das irgendwie schon etwas, was ich auch anbiete, wobei eigentlich mein Ideal im Heilungsdienst auch ist, ich predige das Wort und die Leute nehmen irgendwie das einfach an und fangen und glauben irgendwie das, was Gott irgendwie über sie sagt und sind dadurch geheilt. Und wenn das nicht klappt, irgendwie dann gerne auch noch ein bisschen dienen in der Salbung, wenn gerade eine starke Salbung da ist, irgendwie und Hände auflegen und beten irgendwie und gucken, wie was dann passiert. Aber irgendwie jetzt so diese ganzen weiteren Schritte damit, irgendwie ganze Kindheit irgendwie durchleuchten und sowas und irgendwie den ganzen Krankheitssumpf trockenlegen, aber das ist nicht unbedingt so das, was so das meine ist. Aber da gibt es dann irgendwie auch andere Leute. Und das finde ich auch für die Seelsorge dann auch richtig cool. Ne? Das ist ja eine total schöne Bestätigung auf deinem Dienst, wenn eine körperliche Krankheit irgendwie einfach durch Gespräche und Gebet geheilt werden, ist ja eine richtig coole Sache. Viertens, ich finde es nicht verkehrt, wenn Heilung einfach durch Ärzte passiert. Das ist jetzt vielleicht kein Punkt, der klassisch auf dem Heilungsseminar irgendwie so angesprochen wird. Aber ich glaube, dass es einfach manchmal Gottes Deal ist, auch durch Ärzte zu heilen. Und dass es gerade irgendwie auch dann so ist, wie wenn der eigene Glaube nicht ausreicht, um geheilt zu werden, ist ja das Bescheuertste, was du machen kannst, Glauben simulieren und während du bekennst, zu sterben. Und es ist viel besser, irgendwie dann zum Arzt zu gehen und sich halt so dem gemäß des Glaubensniveaus zu verhalten, das man gerade hat, um dann auch nachher seine Heilung zu erleben, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist oder irgendwie der Glaube aufgebaut ist. Und dann ist es halt einfach wichtig, dass man vorher zum Arzt geht und guckt, was der Arzt für einen machen kann. Und es ist halt irgendwie für manche Leute super schwer, irgendwie in diesen Glauben reinzukommen und übernatürlich geheilt zu werden. Und dann ist es vielleicht einfach irgendwie angesagt, zum Arzt zu gehen. Und es sollte nicht irgendwie das Erste sein, dass wir machen, wir bei jedem Kopfschmerz irgendwie sofort irgendwie ein Aspirin einwerfen, sondern natürlich vorher immer erstmal den Glauben ausprobieren und irgendwie dafür beten und irgendwie ein bisschen abwarten, irgendwie, ob der Kopfschmerz weggeht. Aber wenn er nicht weggeht, ja, würde ich auch ein Aspirin nehmen. Ich habe sogar neulich ein Aspirin genommen. Vor 2 Wochen erst. Und ich habe total selten Kopfschmerzen, also wirklich irgendwie einmal im Jahr oder sowas, aber dann waren die da und ich konnte so nicht wegbeten und dachte, na gut, ich habe jetzt auch keine Zeit, da irgendwie jetzt eine Stunde irgendwie da rein zu investieren, die Krankheit irgendwie loszuwerden. Ich glaube schon, dass das geklappt hätte, aber irgendwie dann dachte ich, gut, dann nehme ich jetzt einfach mal eine Aspirin und dann geht sie halt weg. Wobei es, naja, ich war danach in Seelsorge und bin jetzt auch wieder jetzt aufgebaut. Wobei auf der anderen Seite es irgendwann in meinem Leben einen Punkt gegeben hat, ne, wo ich gesagt habe, ich will keine Erkältungen mehr haben. Und ich bin jetzt seit 2, irgendwas Jahren auch völlig erkältungsfrei. Ne? Ich habe immer vorher irgendwie so meine Erkältungen gehabt, irgendwie jedes Jahr 2, 3 oder sowas und manchmal auch irgendwie so den ganzen Winter durch, weil es auch als Prediger ganz schön schwer ist, irgendwie eine Krankheit auszukurieren, gerade wenn man irgendwie viel im Kultschock predigt und dann wird abends geraucht, irgendwie wenn man da gerade redet, ist es echt schwer, irgendwie eine Krankheit loszuwerden. Und wir waren vor 3 Jahren irgendwie dann mit der Band in der Schweiz und ich war echt richtig krank, bin dann mit 40 Grad Fieber irgendwie dahin gefahren und es war richtig kacke irgendwie körperliche. Und irgendwann ist was in mir aufgestanden und hat gesagt, ich will nicht mehr krank sein. Und als dann das nächste Mal irgendwie eine Erkältung kam, habe ich echt so lange irgendwie gebetet, bis das Ding weg war. Und die Symptome waren da und ich bin dann wieder durchs Zimmer gegangen. Ich glaube, es hat 8 Stunden gedauert. Also müsste ich vielleicht mal nachgucken in meinen Tagebüchern. Ich habe es aufgeschrieben und habe die ganze Zeit irgendwie proklamiert und gesagt, ich kriege das nicht und ab zurück an Absender. Das ist nicht von meinem Gott. Irgendwie, Teufel, nimm das wieder. Und alle Bibelstellen wie vorgelesen, die ich mir zum Thema Heilung konnte. Und irgendwann waren die Symptome weg. Und das fand ich richtig gut. Und ich habe das irgendwie mal bei Andrew Womack irgendwie gehört, das hat mich irgendwie super doll ermutigt, irgendwie, dass der auch sagte, er hat irgendwie eine Krankheit gehabt irgendwie und hat gesagt, ich kriege die jetzt nicht und ist den ganzen Nacht irgendwie in seinem Arbeitszimmer oder Wohnzimmer auf den Knien rumgerutscht, um nicht einzuschlafen und hat seine Bibel vor sich hergeschoben und alle Heilungsstellen gelesen, die er kannte. Genau. Und da denkst du ja erst irgendwie, das ist total fanatisch irgendwie, aber es ist gut, irgendwie mal an diesem Punkt zu kommen und zu sagen, ich will das jetzt echt nicht mehr haben. Und das hat bei mir funktioniert, das hat bei ihm funktioniert, als dann das zweite Mal die Erkältung irgendwie kommen wollte, irgendwie so also ein paar Monate später, irgendwie, da war das ganz einfach oder da hat es irgendwie noch eine Stunde gedauert und mittlerweile ist das ganz oft so, dass ich merke, oh, da kommt so ein Kratzen im Hals oder so ein Fiebergefühl und so und einfach, hey, ich nehme dich nicht an oder habe so ein inneres Bild irgendwie davon, wie Gott mich schützt und dann mal tschick, weg mit dir und es kommt nicht mehr. Und das ist so geil und man kann in so eine Ebene von Freiheit reinkommen. Und das hat natürlich angefangen wieder mit dieser Überführung. Ich weiß irgendwie, dass Gott will, dass ich in göttlicher Gesundheit lebe und deswegen bete ich irgendwie dagegen und bin aber auch irgendwie bereit, irgendwie so diesen Weg irgendwie bis zu Ende zu gehen und sage, ich kämpfe jetzt so lange irgendwie dagegen, bis das wirklich weg ist und ich lasse das nicht mehr mit mir machen. Aber wenn das gerade nicht dein Glaubensniveau ist, dann geh zum Arzt. Und wenn das bei mir jetzt anders wäre, keine Ahnung, wenn es irgendwie eine schlimme Krankheit ist, Pest oder sowas, dann würde ich auch zum Arzt gehen. Also ich würde es versuchen, das wegzubeten, aber wenn ich weiß, das wird mich umbringen, irgendwie, während ich versuche, meinen Glauben aufzubauen, gehe ich selbstverständlich zum Arzt und gucken, wie das der was macht. Oder wie gesagt, ich habe irgendwie immer Magenprobleme gehabt und war auch irgendwie damit zum Arzt, habe mal einen Schlauch geschluckt und so und irgendwie geguckt, irgendwie, ob das in Ordnung ist. Ich habe jetzt irgendwelche Medikamente, die ich irgendwie nehmen kann, wenn ich so viel Sodbrennen habe. Mittlerweile kann ich es irgendwie im Glauben, irgendwie die Periode, in der ich die einnehmen muss, irgendwie immer weiter strecken. Habe auch schon lange, ja, brauchst auch gar nicht, hast du vergessen? Okay, Alex hat im Glauben vergessen, das Zeug mitzunehmen, aber ich habe auch überhaupt keine Symptome. Halleluja. Und ich weiß, dass die Heilung kommen wird irgendwie, ne? Und ich gehe dagegen an und ich kämpfe irgendwie dagegen an und ich weiß, irgendwann werde ich da genauso im Sieg leben wie irgendwie bei diesen Erkältungssachen, aber manchmal ist es einfach dran, zum Arzt zu gehen. Und nette Randbemerkung eigentlich dazu, zwei Bücher des Neuen Testamentes sind von einem Arzt geschrieben worden, nämlich das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Und Paulus nennt Lukas im Warte mal, habe ich das irgendwo draufgeschrieben? Im Kolosserbrief. Ich stelle jetzt nicht hier aufgeschrieben, aber Paulus sagt im Kolosserbrief, wie schreibt er über Lukas, den geliebten Arzt. Und der ist irgendwann in den 60ern geschrieben worden, der Kolosserbrief. Irgendwie das Evangelium ist später geschrieben worden als der Kolosserbrief, nämlich Ende der 60er, vielleicht Anfang der 70er Jahre des ersten Jahrhunderts. Und da sagt Lukas immer noch, dass er Arzt ist. Das heißt, wir haben also keinen Grund anzunehmen, dass Lukas nach seiner Bekehrung aufgehört hat, als Arzt zu praktizieren. Der hat nicht irgendwann gesagt, okay, jetzt mache ich das gar nicht mehr irgendwie, zum Arzt gehen ist unbiblisch, sondern der ist einfach weiter Arzt geblieben. Und Paulus hat ihn als Arzt sogar irgendwie hoch eingeschätzt. Und das heißt, wir müssen jetzt nicht mit der medizinischen Fakultät da mit absolutem Misstrauen wie gegenübertreten und das alles irgendwie total scheiße finden, was die machen, sondern es ist auch irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie die Heilung zu kriegen. Und es geht letzten Endes ja darum, gesund zu sein. Gott will, dass wir gesund werden, egal wodurch. Und das ist ja irgendwie immer abgefahren. Irgendwie, ne? Also Leute werfen uns ja manchmal irgendwie vor, es wäre inkonsequent oder wir würden glauben, dass es inkonsequent wäre, zum Arzt zu gehen, aber das ist nicht so. Ne, wir glauben an Heilung und wenn die Heilung halt so kommt und nicht anders kommt, dann ist das okay, dann nehmen wir die Heilung halt aus dieser Quelle. Und ich würde irgendwie eher sagen, dass die anderen Leute inkonsequent sind, nämlich die Leute, die sagen, wie das Krankheit irgendwie etwas ist, was von Gott kommt und ein Mittel ist, irgendwie da sich von Gott erziehen zu lassen, die sollten nicht zum Arzt gehen. Denn im Grunde genommen ist das ja total krass, wenn da ist jemand, der sagt, ja, Gott hat mich irgendwie krank gemacht, um mir was beizubringen und dann geht das zum Arzt. Und ich meine, das ist total inkonsequent. Wenn Gott dich krank gemacht hat, ja, irgendwie dann sei glücklich darüber, dann freu dich und bleib irgendwie da drunter und versuch nicht irgendwie etwas loszuwerden, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Das geht doch gar nicht. Wie inkonsequent ist das? Und auf der anderen Seite ist unsere Position total konsequent, irgendwie zu sagen, wir wollen Heilung haben, egal wodurch. Und dann gehen wir halt zu Lukas irgendwie, wenn der uns irgendwie nicht heilen kann, dann gehen wir zu Paulus und lassen uns die Hände auflegen. Und es ist egal, wodurch es kommt, Hauptsache es kommt. Das fünfte ist, Heilung kommt oft durch die Salbung. Und ich finde, Salbung ist ein total schwules Wort. Sagt man schwul in Bielefeld oder wisst ihr nicht, was das heißt? Okay, also Salbung ist ein total unoptimales Wort. Ich weiß bis heute nicht, was Salbung eigentlich ist, obwohl ich das Wort Salbung total oft benutze. Also im Grunde genommen ist Salbung der Heilige Geist. Ja, aber dann ist es auch wieder irgendwie nicht der Heilige Geist, weil es eine besondere Kraftausstattung zu etwas ist. Also es ist irgendwie, mal ist es das eine und mal das andere irgendwie, und Sachen, die wir als Salbung bezeichnen, die stehen im Neuen Testament als Kraft oder als Vollmacht oder so. Salbung taucht im Neuen Testament kaum auf, also da müsste man Chrisma, könnte man als Satzung, als Salbung übersetzen, und das ist, glaube ich, 5-mal oder sowas, also das ist, kann man kaum eine Theologie drauf aufbauen. Und es ist halt irgendwie schwer zu sagen, was Salbung genau ist, und wie, ob es jetzt der Heilige Geist ist, ob es eine Auswirkung des Heiligen Geistes ist, ob es eine besondere Dienstbefähigung des Heiligen Geistes in einer Sache ist. Und wenn ich irgendwie über Salbung rede, dann meine ich eigentlich immer eine Dienstbefähigung des Heiligen Geistes, wohlweislich aber, dass es trotzdem irgendwie der Heilige Geist ist, der irgendwie in seiner Vollheit fließt dadurch. Also es ist schwer, das Wort irgendwie genau zu definieren, aber ich benutze Salbung als eine Kraftausstattung in einem ganz besonderen Bereich. Und wenn wir über Salbung reden und gerade über Heilungssalbung reden, dann haben wir natürlich immer irgendwie diese super krassen Heilungssalbungsprediger und Leute irgendwie vor Augen. Und dann haben wir immer irgendwie so einen kleinen Thegen, der da irgendwie Hände auflegt und dann kommt die Kraft Gottes in sichtbarem Feuer irgendwie. Oder wir haben diese Smith Wigglesworth-Leute, wo einfach so viel Salbung irgendwie da war, irgendwie, dass man machen konnte, was man wollte im Gottesdienst. Man war sowieso geheilt, wenn man nur ein bisschen Glauben hatte. Übrigens hat Smith Wigglesworth diese Methode entwickelt, irgendwie, dass man sich selber die Hände auflegt. Wusstet ihr das? Das ist cool, da war er in Schweden und die schwedische Regierung hat ihm untersagt, Hände aufzulegen. Und da waren halt auch Bullen im Gottesdienst und haben aufgepasst, dass er keine Hände auflegt. Und dann hat er gesagt, okay Leute, dann legt euch die Hände einfach selber auf und ich bete dafür. Sie sind trotzdem geheilt worden. Halleluja. Fangt mal eine Schlägerei an. Aber ich glaube, dass die Salbung etwas mit dem zu tun hat, was im 1. Korinther 12 als Gaben der Heilungen beschrieben ist. Ich bin da irgendwie immer drüber gestolpert, wusste nicht so genau, es gibt scheinbar Leute, die eine besondere Heilungsgabe haben, obwohl Heilung natürlich auch etwas ist, was jeder Christ machen kann. Markus 16 heißt, diese Zeichen werden denen folgen, die zum Glauben gekommen sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen beten und unter anderem auch Kranken werden sie die Hände auflegen und es wird ihnen besser gehen. Manche Bibelübersetzungen sagen sogar, es wird ihnen gut gehen. Also jeder Christ hat eigentlich den Auftrag, in Heilung zu arbeiten. Da kommt morgen dann noch eine Predigt zu im Gottesdienst. Aber trotzdem gibt es Leute, die offensichtlich fitter da drin sind, Heilung weiterzugeben. Und ich würde sagen, dass das Leute sind, die in einer bestimmten oder besonderen Heilungssalbung arbeiten. Nun habe ich das gerade schon gesagt und sage das nochmal, dass die Salbung nicht irgendwie alleine dazu für verantwortlich ist, dass Leute geheilt werden, sondern du kannst auch unter der Salbung nicht geheilt werden, wenn du keinen Glauben hast, und gleichzeitig kannst du auch geheilt werden, ohne dass irgendeine besondere Salbung da war. Und wie Mr. Kenneth Hagin, den ich ja schon das ein oder andere Mal heute irgendwie erwähnt habe, hatte irgendwie immer mit der Voice of Healing-Bewegung so einen kleinen Clinch. Also auf der einen Seite war er dabei, aber auf der anderen Seite hat er das irgendwie immer total kritisiert, irgendwie, dass die Leute ganz stark in der Heilungssalbung gearbeitet haben und wenn dann keine Salbung da war, nichts machen konnten. Predigen konnten die Leute ja sowieso nicht irgendwie und vom Glauben hat sie keine Ahnung. Und wenn dann die Salbung gerade nicht da war, dann haben sie gesagt, okay, machen morgen weiter und hoffen, dass dann was ist. Und dann war es halt irgendwie so, dass diese Leute sich irgendwann in reihenweise haben operieren lassen müssen, weil sie selber dann Krebs gekriegt haben oder krank waren und keiner von denen es hingekriegt hat, selber irgendwie für seine Heilung zu glauben und sie dann gemerkt haben, wie das die Salbung, die sie hatten, um anderen Leuten zu dienen, bei ihnen selber nicht funktioniert hat. Und so hat Kenneth Hagin sich da manchmal etwas spöttisch irgendwie fast schon drüber irgendwie geäußert, irgendwie über die Leute, die dann immer in der großen übernatürlichen Kraft arbeiten, bloß um dann selber nachher ins Krankenhaus zu gehen und sich Tumore rausschneiden zu lassen, weil sie es nicht gelernt haben, in dem Glauben zu arbeiten. Und meine Erfahrung ist einfach, dass es in Deutschland im Moment relativ wenig Heilungssalbung gibt. Also es gibt Leute, die in Heilung, Salbung arbeiten. Ich glaube, dass Helmut Bauer jemand ist, der in einem starken Maße in Heilung, Salbung arbeitet. Ich glaube, dass Andreas Herrmann in Wiesbaden jemand ist, der auch in starkem Maße in Heilung, Salbung arbeitet, auch viel mit Wort der Erkenntnis macht und so, und wo richtig coole übernatürliche Sachen passieren. Samstag waren wir noch da in Wiesbaden, da im christlichen Zentrum, Christuszentrum, und da war echt jemand da, also ist ein Fuß aus, Bein ausgewachsen, habe ich es gerade schon erzählt? Ne, okay. 6 Zentimeter. Also da war eine Frau irgendwie oben dann auf der Bühne und die hatte einen Absatz, der war so lang, also wo einfach das Bein wie nach dem Unfall kürzer war, wie nach dem Unfall in der Kindheit, und dann wird zack dafür gebetet und das ist rausgewachsen, 6 Zentimeter, also wurde, das ist der Hammer, was die Salbung wie hervorbringen kann, das ist total super. Und das ist natürlich, was ihr da, genau. Und dann dachte natürlich jeder so, ja, wie kommt ihr denn jetzt nach Hause? Und dann kam aber der Mann nach vorne und hatte ein paar normale Schuhe mit. Die haben geglaubt, dass das passiert. Und ich meine, die sind aus Tirol angereist gekommen, irgendwie nach Wiesbaden, irgendwie, um da ihre Heilung zu erleben. Also die haben richtig geglaubt. Und das ist ja sowieso, weißt du, irgendwie so das Ding, wir fragen uns ja manchmal, warum passiert denn eigentlich in Afrika haben wir so viel und in Deutschland so wenig? Und ich glaube, irgendwie ein Grund dafür ist, dass die Leute in Afrika bereit sind, 4 Tage zu Fuß zu gehen, um zu einem Gottesdienst mit Reinhard Bonke zu kommen. Und dass die Leute hier in Deutschland es für eine unzumutbare Anstrengung halten, irgendwie 100 Kilometer im geheizten, warmen Auto irgendwie zu fahren, um in den Gottesdienst zu kommen, in dem Gottes Geist wirkt. Ja, geht gar nicht, ne? Und das ist ja irgendwie total abgefahren irgendwie, ne? Und das kann man sich ja vorstellen, wie das ist, etwas irgendwie macht mit der Atmosphäre eines Gottesdienstes, wenn Leute mit einer solchen Motivation irgendwie da hinkommen und dass Gott irgendwie diese Motivation natürlich auch absolut ehrt und respektiert. Und ich glaube, dass es hier auch durchaus anders sein könnte, ne? Wenn irgendwie so ein Hunger da wäre, so ein geistlicher Hunger, für sagen würden, hey, ich würde irgendwie zu Fuß irgendwie nach Wiesbaden gehen irgendwie und Hauptsache, dass ich Gott erlebe. Und es ist ganz oft irgendwie einfach, dass unsere Haltung schlecht ist und wir nicht diese Haltung von Hunger haben und dass es ein Puzzlestein oder ein Puzzlestück irgendwie sein wird irgendwie für die kommende Erweckung, dass wir diesen Hunger produzieren oder dass wir in uns selber Hunger finden und einfach sagen, ich werde nicht satt machen außer der Gegenwart Gottes, ey, und ich werde bezahlen, was dafür nötig ist. Hauptsache, ich kriege das. Solange du mit deiner Krankheit leben kannst, wirst du es auch. Amen. Ja, dafür liebe ich ja die Glaubensbewegung. Wir haben immer diese coolen, kurzen Sätze, die alles sagen. Mein Favorite ist ja, believe it, receive it or doubt and do without. Also glaub es und empfang es oder zweifle und leb ohne. Ja, und es ist wirklich so, ne? Irgendwie, und Leute sagen, ja, es gibt ja irgendwie immer Leute, die sagen, ja, ich glaube halt irgendwie nicht an Heilung und dann, okay, mach dir keine Sorgen, du wirst keine erleben. Und manchmal passiert vielleicht irgendwie was zufällig irgendwie, aber das Normale wird irgendwie schon sein, wenn das ein Zusammenhang ist zwischen dem, was wir glauben und predigen und dem, was wir erleben, ne? Ich meine, ich erlebe auch irgendwie keine Heilung, wenn ich nicht über Heilung predige. Ich lebe auch keine Bekehrung, wenn ich nicht hin und wieder meinen Bekehrungsaufruf mache nach meiner Predigt. Ist doch irgendwie ganz klar. Also wir kriegen, was wir glauben und wir, ja, dann ist das ja klar, dass ein Zusammenhang da besteht. Deswegen muss sich irgendwie auch keiner wundern, wenn er sagt, so, ja, ich komme aus einer Gemeinde irgendwie, wo nie über Glauben und Heilung gelehrt wird und deswegen erleben wir auch keine Heilung. Naja, vielleicht ist da ein Zusammenhang, ne, zwischen dem, was man predigt oder nicht predigt und dem, was man erlebt oder nicht erlebt. Und das heißt natürlich wieder nicht, dass irgendjemand schlecht ist oder so, ne? Man kann ja trotzdem hingegebener Christ sein und trotzdem wir diese Sachen nicht erleben. Aber ich glaube, dass wir sie erleben werden, je mehr wir halt irgendwie da reingehen und je mehr wir darüber reden. Und ich glaube auch irgendwie, dass je mehr wir als Leib Christi in diese übernatürliche Dimension kommen, umso mehr werden auch Leute aufstehen, die diese Heilungssalbung in einem erklecklichen Maß haben oder in einem größeren Maß haben, als das jetzt hier der Fall ist in Deutschland. Und ich bin überzeugt irgendwie, dass Gott hier auch sein Füllhorn ausgießen wird und dass hier auch irgendwie Leute Visionen haben, wie ich da von Kenneth Hagin erzählt habe irgendwie, ne? Und dass sie auch Leute hier sehen, dass Jesus seinen Finger in ihre Hände legt und sagt, ja, du bist besonders irgendwie herausgerufen, um mit Heilung zu dienen. Und solange das nicht ist, okay, müssen wir halt irgendwie Heilung auf andere Weisen kriegen, müssen wir halt manchen Sumpf trockenlegen und mit Seelsorge arbeiten und was nicht alles. Aber wir wissen immer irgendwie, es gibt noch etwas Besseres, es gibt etwas Größeres und danach wollen wir uns ausstrecken, während wir alle anderen Sachen machen, die wir wissen. Und das Blödeste ist ja, wenn man sagt, so, ich mache die einfachen Sachen nicht mehr, weil ich das Coole nicht habe. Ne, und das war so, solange sich irgendwie nicht 1000 Leute bekehren, habe ich auch keinen Bock darauf, mit einem Heiden jetzt irgendwie 5 Stunden zu reden. Und es ist eine total blöde Einstellung. Also es ist eine Haltung, die können wir uns als Gemeinde echt nicht leisten. Also wir sollten wie das bisschen, was wir haben, wir sollten nach unserer Erkenntnis leben. Wir müssen nach unserer Erkenntnis leben. Und wenn es unser Erkenntnisstand ist, irgendwie, dass ich jemandem mit Seelsorge dienen kann, okay, dann diene ich ihm mit Seelsorge und hoffe, dass Gott mir irgendwann die Kraft gibt, irgendwie nicht mehr irgendwie 3 Monate mit einer Person zu reden, sondern dass ich dann einfach mal beten kann und zack, irgendwie der fällt und ist dann irgendwie geheilt, wenn er aufsteht. Und das war ja eigentlich eine meiner Lieblingserweckungen. Ne? Die Erweckung in Wales war die irgendwann vorletztes Jahrhundert, im 19. Jahrhundert. Da war das echt so irgendwie, dass die Leute mit Leiterwagen zum Gottesdienst gekommen sind, weil es regelmäßig vorgekommen ist, dass Leute unter der Salbung Gottes, die so stark war, einfach gefallen sind und 3 Tage später erst wieder aufgestanden sind. Und die sind aber 3 Tage später völlig verändert aufgestanden. Ne? Also da hat Gott irgendwie, während sie da in einem geistlichen Tiefschlaf waren und im Geist geruht haben, so viel irgendwie an denen gemacht, irgendwie, dass sie sich in den 3 Tagen wie 3 Jahre Seelsorge gespart haben. Und hey, sowas kann passieren. Ey, und die Erweckung war so geil. Ne? Irgendwie ist, da gibt es so coole Geschichten drüber. Also landstrichweise haben sich die Richter weiße Handschuhe angezogen, irgendwie so zum Zeichen dafür, dass es nichts mehr zu richten gibt, weil keine Verbrechen passiert sind. Und es ist irgendwie, ein Teil der Industrie ist irgendwie zusammengebrochen, nämlich diese ganze Bergwerkindustrie, weil die Grubenpferde die Befehle nicht mehr gehört haben, weil die Arbeiter aufgehört haben zu fluchen. Und die haben ja nicht mehr gesagt, du scheiß Pferd, lauf doch mal irgendwie, weil die konnten nicht mehr scheiß Pferd sagen. Und dann hat das Pferd nicht mehr verstanden, was die von ihnen wollten. Shakaria Sendria, wow. Ah. Ey, und das geht, ey, das kann in Deutschland passieren, ey, das kann bei uns passieren. Und da wollen wir rein, natürlich, und da werden wir beten und kämpfen und sowas, aber wir werden auch auf dem Weg alles machen, wie was notwendig ist, um wenigstens ein paar Leute mitzukriegen. Und selbst wenn das mit zu unserer Zeit nicht mehr passiert, dass es so heftig abgeht, können wir trotzdem irgendwie mit 200 Leuten im Himmel ankommen. Und auch wenn jetzt irgendwie diese übernatürliche Salbung noch nicht irgendwie so stark da ist, sollte uns das nicht abhalten, etwas mit Gott zu erleben, aber gar nicht. Ich finde es trotzdem, auch in unserer dürren Zeit ist es eine Schande, wenn ein Christ irgendwie 13 Jahre mit Jesus lebt, ohne eine Bekehrung erlebt zu haben. Und es ist eine Schande irgendwie, dass wir in unseren Gemeinden so viele Krankheiten haben und keine Heilungen erleben. Und ich meine, ich mache jetzt hier auch gar kein TED irgendwie so mit aufzeigen, wer schon mal eine Bekehrung erlebt hat oder so. Aber ey, lasst uns nicht darauf warten, dass die Salbung kommt, sondern lasst uns einfach ein paar Leute ohne die Salbung retten. Wenn es mitgeht, irgendwie umso besser. Und wenn es ohne sein muss, dann machen wir es halt ohne. Yes, Sir. Irgendwie ganz egal, wie du es haben willst. Und es ist das Letzte und Sechste. Ist das wirklich das Letzte? Ja, genau. Es ist das Letzte und der sechste Punkt. Heilung ganz aus Glauben. Ich weiß jetzt auch nicht, mit was für einer Motivation ihr gekommen seid. Vielleicht war der Titel des Seminars Power vs. Hour irgendwie auch so ein bisschen irreführend und ihr habt jetzt irgendwie gedacht, dass hier so ein William Branham-like Typ irgendwie ankommt, der hier total in der Salbung dient und überall die Leute umschmeißt. Sorry, bin ich wohl nicht so richtig hundertprozentig. Aber irgendwie, es gibt halt auch die Möglichkeit, geheilt zu werden, ohne dass irgendeine spürbare Salbung da ist, nämlich einfach durch Glauben. Und ich bin sicher irgendwie, dass Leute geheilt werden, einfach nur, weil sie in ihrem Geist das Gleiche sehen, was Jesaja gesehen hat. Und wenn du einmal irgendwo im Lobpreis irgendwie stehst und du siehst, wie das deine Krankheit am Kreuz von Jesus Christus hängt, dann glaube ich, dass du geheilt bist. Das muss was mit einem machen. Und was sagt Johannes, als er Jesus zum ersten Mal vorbeigehen sieht? Er sagt, hey, siehe das Lamm Gottes, das gekommen ist, der Sünde Welt zu tragen. Und ich glaube irgendwie, dass das etwas ist, was Leute freisetzen kann, die unter Schuldproblemen leiden. Wenn du einmal irgendwie gesehen hast, dass Jesus das Lamm der Welt ist, das deine Sünde getragen hat, deine Schuld getragen hat, ey, dann kannst du keine Schuldprobleme mehr haben. Das geht nicht, ist unmöglich. Und das Problem ist oft, dass wir das nicht sehen. Es ist in unserem Kopf, es geht nicht in unser Herz. Wir können das nicht sehen. Aber wenn uns einmal die geistlichen Augen dafür aufgetan werden und wir sehen unser Herzproblem, wie an Jesu Herzen am Kreuz hängen, ey, dann macht das was mit uns. Und deswegen sollte keiner von uns jetzt darauf warten, dass seine Heilung kommt, wenn die Salbung kommt. Und es sollte auch keiner von uns warten irgendwie darauf, dass die Salbung kommt, bevor er jemandem die Hände auflegt und betet. Es gibt Gottes Kraft und die ist immer da. Die ist immer da. Gottes Geist umgibt uns permanent. Gottes Geist ist jetzt hier. Dieser Raum hier ist voll mit einer unsichtbaren Welt. Während ich hier predige, ist Gottes Geist hier, sind Engel hier, sind Dämonen hier. Und ich glaube, wenn du einfach mal die Augen schließen könntest und sehen könntest, was hier wirklich abgeht, dann würdest du total überrascht sein, was hier alles geht. Und genauso ist, dass Gottes Heilungskraft uns jetzt umgibt. Und wir müssen nicht mal darauf warten, dass das spürbar wird, sondern wir können im Glauben wieder nachgreifen und sagen, ich nehme diese Heilung für mich. Und wir können als Christen auch anderen Leuten in dieser Heilung dienen und auch mit einem gewissen Maß an Kraft dienen. Selbst wenn wir nicht in einem Übermaß mit Kraft gesalbt und gesegnet sind, haben wir jeder diesen Auftrag, Hände auf Kranke zu legen und für sie zu beten und ihnen Heilung zu geben. Und dazu muss man eigentlich auch sagen, dass so dieses Konzept für Kranke zu beten fast schon unbiblisch ist. Also es gibt eine Bibelstelle, die das sagt, und wie Jakobus 5 ist das irgendwie, dass die Ältesten über einen Kranken beten sollen und ihn mit Öl salben sollen irgendwie und das Gebet des Glaubens sprechen sollen, dass er geheilt wird. Aber Jesus hat in seinem Dienst eigentlich nie für Kranke gebetet. Der hat einfach die Salbung fließen lassen. Und so ist es vielleicht auch, dass wir irgendwie lernen sollten, für Kranke zu beten und die, das bisschen Kraft, das wir haben, weiterzugeben und Glauben zu investieren, ihnen zu helfen, Glauben zu investieren, aber auch selber Glauben investieren, dass Kraft fließen kann und dass die Leute geheilt werden. Deswegen finde ich es eigentlich, oder ist ja eigentlich auch das, was ich hier predige, ist nicht nur Heilung empfangen, sondern es ist auch gleichzeitig Heilung geben. Dass auch je mehr wir uns mit Gottes Wort auseinandersetzen, dass auch unser Glaube wächst und dass wir anderen Leuten mit Heilung dienen können. Und selbst wenn du nicht irgendwie den großen Glauben daran hast, wie das bei dir Kraft fließt, ist es doch verhältnismäßig einfach, Dämonen auszutreiben. Und das hat nun auch schon wieder einiges mit Heilung zu tun. Und das ist eigentlich ganz komisch, ne? Du hast eine Autorität, die du einsetzen kannst, die auch fast ohne Glauben funktionieren kann. Wenn du weißt, ich habe hier Autorität, irgendwie du kannst Dämonen austreiben, das ist überhaupt gar kein großes Ding. Es ist schwieriger, in den Heilungsbereich reinzukommen und für körperliche Heilung zu glauben, als die Autorität zu verwenden und einem Geist zu sagen, geh weg in Jesu Namen. Vielleicht ist es auch bloß für mich irgendwie leichter gewesen, das kann natürlich auch sein, irgendwie jedenfalls ist mir das nie besonders schwer gefallen, gerade wenn sich was manifestiert hat, irgendwie dagegen zu beten, aber ich glaube, dass es auch generell einfach ist, in dieser Autorität zu sein, dein Leben, weil diese Autorität halt einfach da ist. Und vielleicht experimentiert ihr einfach mal irgendwie mit diesen Sachen rum, wenn Kranke da sind. Einfach mal irgendwie Hände auflegen, gucken, ob die Salbung fließt. Klappt nicht, irgendwie dann vielleicht die Krankheit direkt ansprechen. Als Jesus zur Schwiegermutter von Petrus gekommen ist, die ein Fieber hatte, heißt es, dass er das Fieber bedroht hat. Er hat damals gesagt, hier, Fieber, geh weg. Und heute würden wir sagen, Fieber, geh weg, in Jesu Namen. Einfach mal das Fieber ansprechen, wenn jemand Fieber hat. Zum Berg sprechen, wie man Jesus sagt das selber, wenn ihr Glauben habt, dann könnt ihr zu diesem Berg sprechen, dass er sich ins Meer hinweghebt und er wird das machen. Und dass wir nicht irgendwie Gott irgendwie bitten, ja Herr, nimm doch die Krankheit weg, sondern dass wir sagen, hey, ich habe Autorität und ich werde jetzt in Autorität gebieten, dass die Krankheit weggeht. Und das ist cool, einfach mal ausprobieren, einfach Sachen checken, mal den Heiligen Geist fragen, wie soll ich jetzt für eine Situation beten? Jesus war ja super kreativ. Die hat nicht irgendwie bei jedem Blinden irgendwie mal das angesprochen und gesagt, irgendwie jetzt werd wieder sehend, sondern hat er einmal irgendwie einen Brei auf die Augen geschmiert und dann am nächsten hat er irgendwie einen Finger in die Ohren gesteckt, als er taub war und im dritten hat er die Zunge mit Speichel berührt, irgendwie total eklig, ich weiß auch nicht, wie er das gemacht hatte. Und irgendwie dann hat er wieder irgendwie einfach nur befohlen, irgendwie dann hat er die Kraft wieder fließen lassen, dann sind die Leute geheilt worden, während er gepredigt hat, irgendwie einfach so im Gottesdienst, als der Heilige Geist dann gekommen ist. Ja, und er hat alles Mögliche gemacht. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, vom Heiligen Geist irgendwie geleitet zu sein, weil wir einfach verstehen müssen, dass Heilung immer etwas ist, das so kommen kann, das aber irgendwie auch ganz anders kommen kann. Und es braucht sicherlich auch einiges an göttlicher Weisheit, irgendwie zu wissen, ist das jetzt eine Krankheit, wo ein Geist am Start ist, den man austreiben muss, oder ist es irgendwie etwas, irgendwie was wahrscheinlich seelsorgerlichen Ursprung hat, oder was ist da jetzt eigentlich? Und dass wir auch Gott irgendwie bitten, uns zu sagen, mit welcher Methode wir jetzt dagegen vorgehen sollen. Paddy hat gerade gesagt, dass irgendein Prediger gesagt hat, dass das Wichtigste eigentlich ist, überhaupt Gottes Stimme hören zu können. Und ich glaube, das stimmt. Ich glaube, das ist wichtiger, als irgendwie viel Theologie über Heilung zu haben. Selbst im Heilungsdienst ist das Wichtigste, Gottes Stimme zu hören. Und wenn Gott dir sagt, irgendwie, ja komm, ich will den jetzt irgendwie sofort heilen, wird auf einmal irgendwie dein Glaube tschak, irgendwie total hochgehen und du wirst vielleicht auch einiges an Salbung spüren, vielleicht auch nicht. Und es gibt Leute, Andrew Womack ist hier gerade genannt worden, ist auch einer meiner Lieblingsprediger, das heißt jetzt nicht mehr, weil ich auch alle seiner Predigten gehört habe und auch alle dreimal gehört habe, aber irgendwie den ich echt super gerne gehört habe und er sagt irgendwie, er merkt nichts vom Heiligen Geist, nichts. Und hatte eine Zeit, wo das irgendwie ganz anders war, irgendwie, aber jetzt merkt er gar nichts mehr. Und trotzdem irgendwie werden in seinen Gottesdiensten Leute geheilt irgendwie von Arthritis und allem Möglichen und Blinde fangen wieder an zu sehen und Taube hören, ohne dass er irgendetwas von der Salbung merkt. Und genauso ist das bei uns auch. Wir sollten nicht irgendwie sagen, bloß weil ich nichts merke, bete ich jetzt irgendwie nicht, sondern wir sollten sagen, ich bin ein Kind Gottes, Krankheit ist mir untertan und ich werde dafür beten und ich glaube irgendwie, dass Heilung passiert, irgendwie ganz egal, ob ich irgendwas von Gott merke oder nicht. Und es ist total oft irgendwie, dass die Sachen, also wo was passiert, dass ich selber nichts gemerkt habe. Ich habe das ja gerade irgendwie von dem Mädel mit der Bauchtuberkulose gesagt, ich habe nichts gemerkt da. In anderen Fällen habe ich gemerkt, irgendwie, dass Kraft geflossen ist, irgendwie, dass es auch cool irgendwie, aber manchmal merkst du nichts. Und es ist total oft so, irgendwie, dass, also gerade, dass ich meistens nach dem Predigen wie für Leute bete und bin dann irgendwie schon selber ein bisschen durch und unkonzentriert und merke voll oft nicht, irgendwie, dass irgendeine Kraft fließt, aber die Leute, irgendwie, mit denen ich bete, merken es. Und manchmal ist das halt echt so, irgendwie, du legst die Hände auf und du merkst, boah, es wird total heiß. Und erst wird meine Hand heiß und dann wird irgendwie der Bauch heiß oder irgendwie sonst was, wo du gerade deine Hand auflegst. Und es passiert irgendwie etwas. Cool, wenn das passiert. Wenn es nicht passiert, scheiß drauf, Gott ist trotzdem da. Und deswegen, ey, lasst uns, das ist auch schon wieder so eine Sache, irgendwie, wo wir glauben, dass der Glaube mehr aus dem Sehen kommt als aus dem Hören. Dass wir sagen, wenn ich die Salbung sehe oder wenn ich sie spüre, dann kann ich mir dafür glauben. Ist falsch. Die Salbung ist da, irgendwie Gottes Kraft ist da, irgendwie, ob du es merkst oder nicht. Und du musst nicht jedes Mal irgendwie eine Gänsehaut haben und merken, wie das die Kraft fließt oder so. Gott ist trotzdem da. Und deswegen lass uns lernen, das zu glauben. Lass uns lernen, im Glauben das anzunehmen, was Gott für uns hat und es im Glauben weiterzugeben. Und lass uns nicht müde werden, es einfach auszuprobieren. Wir können nichts schlechter machen. Schlimmstenfalls ist der Kranke nachher immer noch krank, ne? Und wäre eh gewesen. Und im besten Falle ist er geheilt. In vielen Fällen geht es ihm ein bisschen besser. Ist ja auch was wir ganz oft erleben im Heilungsdienst, ne, dass die Krankheit nicht sofort weggeht, sondern es wird erstmal ein bisschen besser. Ja, aber ist doch cool. Wenn du vorher schlimme Schmerzen gehabt hast, jetzt hast du weniger Schmerzen, besser als vorher. Und deswegen lass uns da dranbleiben. Aber lass uns halt auch echt verstehen, dass ein Heilungsdienst irgendwie eigentlich immer etwas Interdisziplinäres ist. Und dass es sein kann, dass Gott so wirkt und dass es sein kann, dass Gott anders wirkt. Und es hat auch schon Leute gegeben, die gekommen sind und gefragt haben, ob ich für sie beten würde, für Heilung. Und ich hatte ganz klar irgendwie das Gefühl, irgendwie so, ja, ich bete für dich, aber du musst zum Arzt gehen. Ist dann irgendwie ganz komisch, ne, wenn der Glaubensheld irgendwie sowas sagt. Und ja, wenn Gott mir das sagt, klar sage ich das dann. Und manchmal ist es halt ganz einfach so. Und deswegen lasst uns offen sein, aber lasst uns echt Glauben investieren, dass Gott ein guter Gott ist und will irgendwie, dass immer mehr Leute geheilt werden und dass diese Sachen passieren. Und je mehr wir diese kleinen Schritte gehen, die wir haben, umso mehr werden wir in Größeres hineinkommen. Jesus sagt, hey, wenn du treu bist über Kleinem, dann kann ich dich über Große setzen. Und wenn wir mit dem Kleinen, was wir jetzt haben, untreu sind, dann wird Gott uns nie über Große setzen, niemals. Das war, ach, ich komme schon wieder ins Predigen, aber ist ja egal. Bin ich dafür eingeladen, kriege ich ja Geld für 20 Euro. Aber das war Jahren irgendwie mal erlebt, irgendwie mit Geld, dass ich irgendwie gesagt habe, ja, wenn ich reich werde, Gott, dann werde ich irgendwie dein Reich finanzieren und ich werde echt irgendwie jede Menge Kohle in dein Reich reinstecken. Und es war eines der ersten Male, wo ich Gott echt fast akustisch gehört habe, auf jeden Fall total deutlich. Und ich hörte sehr deutlich, wie Gott lachte. Und ich so, ha. Und ich dachte, ja, das stimmt. Irgendwie, wenn ich mit dem bisschen, was ich jetzt habe, nicht treu bin, dann werde ich mit dem Großen auch nicht treu sein, wenn ich es irgendwann mal habe. Und bin dann losgegangen mit einem Freund und wir haben unsere Konten geplündert und wir haben alles abgehoben, was wir hatten und haben alles Geld verschenkt. Einfach irgendwie gebetet und wie Gott, hey, wem können wir was schenken? Und dann haben wir dem einen eine Gitarre geschenkt für so einen Schülergebetskreis und dem nächsten was anderes geschenkt und haben alle unser Geld auf den Kopf gehauen und es verschenkt und gesagt, okay, wir glauben jetzt irgendwie an Gott, das ist Versorgung. Und das war für mich echt eine total befreiende Sache. Ich habe danach nie wieder Probleme mit Geld gehabt. Ich habe immer genug Geld gehabt und habe aber auch immer irgendwie wesentlich mehr als einen Zehnten gegeben und alles rausgehauen, was an Geld da war. Und das ist so ein Prinzip, das wir echt verstehen müssen. Gott segnet uns, damit wir andere Leute segnen können. Und du musst irgendwie, um Leute segnen zu können, musst du erstmal irgendwie selber Segen haben. Aber es ist irgendwie nicht irgendwie, dass Gott uns Segen gibt, damit wir irgendwie darauf sitzen bleiben, sondern wir sollen das, was wir haben, weitergeben. Und deswegen ist es so wichtig, eine Einstellung der Liebe zu haben, die sagt irgendwie, ich will, dass Gottes Kraft irgendwie zu den Menschen kommt und dass es nicht bei mir bleibt. Amen. Ja, wie Keith Moore immer so gerne sagt, and that was not in the notes either. Das war auch nicht in meinen Notizen.
Diese wunderbare Sichtungschance möchte ich auch trotzdem nicht an euch vorübergehen lassen. Nur noch mal eine die Runde. Aber ich mache ja noch ein bisschen weiter.
Halleluja. Das war nicht abgesprochen, ne? Das wusste ich nicht. Aber da fällt mir noch ein Witz ein. Echt, läuft das noch? Also im Himmel, ne? Also an der Himmelspforte. Petrus steht da und lässt irgendwie die Leute ein und dann kommen die ganzen Geldscheine. Und Petrus sagt so, ne, ihr nicht. Und ich so, warum nicht? Und Petrus sagt, ne, ihr kommt nicht rein. Und dann kommen wir die ganzen Geldstücke ein und Petrus macht die Tür auf und die kommen alle irgendwie in den Himmel irgendwie reingerollt und die Geldscheine sind irgendwie total sauer irgendwie und sagen, hey, wir legen Berufung ein, irgendwie, das geht nicht, du kannst doch nicht die Münzen reinlassen und uns nicht reinlassen. Ne? Und Jesus Petrus sagt, okay, in Ordnung, ich hole Jesus, der ist irgendwie der Boss irgendwie und der kann dann irgendwie sagen, wie was denn jetzt mit euch passiert. Und Jesus kommt irgendwie und die Geldscheine kommen dann irgendwie zu ihm und sagen, hey, wir wollen in den Himmel und die ganzen Münzen sind auch reingekommen. Und Jesus sagt so, ja, hey, ich habe euch nie in meiner Kirche gesehen, wie die Geld, die Münzen habe ich gesehen, aber ihr wart nie in meiner Kirche.